Danke für diese Lieder, die wir singen dürfen, und danke, dass du uns so nah bist, Herr. Danke, Herr, dass du nun zu uns sprechen möchtest durch dein Wort. Danke, Herr. Und wir wollen dir unser Leben geben, Herr. Unser Leben, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen, Herr, dass wir durch dich das Leben empfangen haben. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich sehe gerade einen besonderen Gast, und das ist der Sebastian. Deinen Nachnamen habe ich vergessen. Sebastian, du hast heute eine Ankündigung zu machen. Haben wir drüber gesprochen, ja? Kommst du bitte kurz nach vorne? Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich ganz besonders, dass der Michael Kaminski wieder in unserer Mitte ist. Halleluja! Michael, wir freuen uns ganz toll, dass du wieder hier bist, und wir sind richtig neugierig, nicht? Wir haben ein bisschen was von Ingo und Susanne gehört, aber du wirst uns sicherlich selber auch einiges mitteilen. Auch, dass ihr zwei Hübschen wieder da seid. Herzlich willkommen. Schön, euch wiederzusehen. Sebastian, bitte sag, was du auf dem Herzen hast.
Okay, ich sag was ich auf dem Herzen habe. Ich muss ein klein bisschen ausholen. Ich war 2 Jahre im Heiligen Land in der Westbank als Entwicklungshelfer tätig. Und seitdem verbindet mich eine Freundschaft mit einem Missionsprojekt der Gemeinde Gottes im Heiligen Land. Und zwar gibt es in dem Dorf Abud in der Westbank, also im Westjordanland, eine Schule und einen Kindergarten und eine Gemeinde von der Gemeinde Gottes. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen in den Hinterhalt getreten, weil es hauptsächlich von Amerika unterstützt und finanziert wird. Aber es sind auch deutsche Pastoren in Jerusalem gewesen von der Gemeinde Gottes und haben dann dieses Projekt betreut. So. Im April, inshallah, so Gott will, wird dann die Schulleiterin dieses Projektes nach Lübeck kommen mit einer palästinensischen Delegation von 5 Leuten. Und wird hier 14 Tage verbringen und sich über Frühförderung informieren mit den anderen Menschen zusammen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es toll, wenn an dem 2. Wochenende aus eurer Gemeinde jemand bereit wäre, eine Familie, diese Frau für 3, 4 Tage aufzunehmen, um mit ihr Zeit zu verbringen, ein bisschen deutsches Familienleben zu zeigen oder kennenlernen zu lassen, aber auch mit der Gruppe mitzukommen auf 1 oder 2 Ausflüge an dem Wochenende. Aber auch selbst was zu organisieren mit dieser Suhaila, heißt die, Suhaila Khoury. Ja, und ihr könnt ja einfach mal drüber nachdenken, drüber beten und mir dann Bescheid sagen, ob es klappen würde. Ach so, sie ist 60 Jahre alt. Ja. Aber relativ jung geblieben, weil sie nur mit Kindern zu tun hat. Und sie ist auch noch eine Miss. Also nicht eine Misses, sondern eine Miss. Und eine richtig doll verbundene Schwester, die in der Schule lebt und für die Schule lebt. Nein, sie spricht Englisch und Arabisch. habe ich jetzt nicht im Kopf, das müsste das 2. Aprilwochenende sein. Ich habe aber den Plan mit von diesen 14 Tagen, und wer sich interessiert, dem kann ich dann mal den Plan geben. Okay.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr Lieben, das ist doch ein nettes Anliegen, oder? Was für eine Gelegenheit, Segen zu bekommen, oder? Segen zu bekommen. Nicht aus dem Himmel, sondern aus Jerusalem. Halleluja. Wirklich. Also überlegt euch das nochmal. Also ansonsten ist Familie Borchert offen. Ich weiß nicht genau, was anliegt. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes nettes Plätzchen. Also, ihr Lieben, ich habe heute ein ganz wichtiges Wort für uns. Und zwar ein Bibeltext. In diesem Text, der ist wirklich so elementar wichtig, dass ich wirklich nicht davon ablassen kann, euch davon zu verkündigen. In diesem Text kommt Jesus drin vor. Und Jesus sagt in diesem Text einige Male wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus einige Male wahrlich, wahrlich sagt, dann ist das wirklich ein sehr wichtiger Text. Es geht wieder um das Johannesevangelium, um das 3. Kapitel. Ihr erinnert euch, letzten Sonntag habt ihr darüber auch schon gehört. Und jetzt möchte ich euch ab dem Vers 9, ich muss mich erstmal einfinden. Ups. Ganz genau. Ab Vers 9. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschensohn, der im Himmel ist. Menschensohn ist immer ein Begriff für Jesus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wie Mose, ich wiederhole diesen letzten Satz, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Diese Geschichte geht darum, erinnert ihr euch, Nikodemus, ein Pharisäer, der kam zu Jesus des Nachts und kam zu ihm, und Jesus sagte ihm sofort: Hey Nikodemus, du Pharisäer, du Gesetzesgelehrter, der du eigentlich alles weißt und sozusagen versuchst, das Gesetz zu halten, damit du gerecht vor Gott bist. Du kannst nur in den Himmel kommen. Du kannst nur in das Reich Gottes kommen, wenn du von Neuem geboren wirst. Wenn du wiedergeboren wirst. Wenn du von oben geboren wirst. Wahrlich, wahrlich, Nikodemus, das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Herr, ich kann noch nicht das zweite Mal in den Leib meiner Mutter kommen. Oh, Nikodemus, es geschieht durch meinen Geist. Nicht eine physische neue Geburt, sondern etwas Neues. Wisst ihr, und da, was ist damit gemeint? Der letzte Vers, den ich euch hier heute vorgelesen habe, da heißt es schon mal darum, sondern ewiges Leben haben. Wer von Neuem geboren ist, der wird ewiges Leben bei Gott haben, nicht ewiges Leben in der Hölle. Das gibt es nicht, ewiges Leben in der Hölle, sondern ewige Verdammnis in der Hölle. Das gibt es. Aber hier geht es um ewiges Leben bei Gott, in der Herrlichkeit, bei Gott das zu haben. Von Neuem geboren bedeutet, ich werde hineingeboren in eine neue Welt. In das Reich Gottes werde ich hineingeboren. Ich werde ein neuer Mensch und ich lerne Gott, den Vater, kennen. Und ich erkenne auf einmal ihn in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe. Und ich bekomme zu ihm wirklich diesen Zugang, dass ich sage dann: Papa, Vater, mein Papa, du bist nicht nur Gott, der Heilige, sondern du bist mein Vater geworden. Und dir wird das auf einmal so groß und so wichtig. Herrlichkeit, ewiges Leben, diese Beziehung zu Gott, deinem Vater. Reinwaschung von allen Sünden. Nichts Schwarzes, nichts Dreckiges klebt mehr an dir. Ein neues Leben bekommst du durch Gott und durch seinen Heiligen Geist und durch das, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Ein neues Leben. Diese Neugeburt geschieht durch den Heiligen Geist, hat der Jesus dem Nikodemus gesagt. Und nun fragt der Nikodemus, nun geht es um diesen heutigen Text, den ich euch vorgelesen habe: Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen? Eine berechtigte Frage, oder? Wer nicht fragt, der bleibt dumm. Sesamstraße. Kennt ihr das? Unsere Kinder kennen Sesamstraße nicht. Ich bin damit groß geworden, ja? Gucke heute noch Sesamstraße? Nein. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und der Nikodemus, der tut jetzt nicht so, als ob er alles weiß. Der tut nicht so dem Jesus gegenüber, ja, ja, Jesus, hast recht. Weiß ich schon. Ja, ja, doch, stimmt, Jesus. Nein, er outet sich und gibt meine Schwäche zu und sagt, wie geht das? Ich will das haben, ich hab's noch nicht. Wie geht das? Wie bekomme ich das? Hunger nach dieser Neugeburt zu haben, nach von Gott geboren zu werden, Gottes Kind zu werden, wow, diesen Hunger zu haben und dann zu sagen, wie geht das? Wisst ihr, warum ich mich bekehrt habe? Wisst ihr, warum ich Jesus mein Leben gegeben habe? Nur aus einem Grunde. Nicht, weil ich erkannt habe, ich bin ein Sünder. Das kam sozusagen ein bisschen später. Sondern weil ich Christen gesehen habe. Junge Christen, die hatten etwas, was ich nicht hatte. Das fehlte mir. Ich habe die Frucht in ihrem Leben gesehen. Das waren junge Menschen, die hatten mein Alter von 16, ja sogar noch jüngere junge Leute bis ältere Leute. Und ich habe sie beobachtet, ich habe gesehen, die kennen Gott, die haben etwas, das habe ich nicht, das will ich haben. Ich will das haben. Wie geht das? Diesen Hunger nach Gott, diesen Hunger danach von Neuem geboren zu sein. Versteht ihr? Diese Neugeburt, es geht nicht darum, einfach zu sagen, ach komm, wir taufen dich mal und unterschreib mal, dass du Gemeindemitglied bist, nicht? Und du auch. Und dann ist alles zu dir und dann probieren wir moralisch, ethisch gutes Leben zu leben. Versteht er? Das reicht nicht, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, in diese Beziehung zu kommen, diese Neugeburt zu erfahren. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir den Menschen so ein Zeugnis sind, dass sie sich fragen, wie geht das, was du hast? Wo hast denn du das her? Und dann fängt der Jesus an, dem Nikodemus zu antworten. Jesus antwortet auf unsere Fragen. Aber Jesus knöpft sich den Nikodemus erstmal vor diesen Pharisäer. Er tadelt ihn erstmal. Er spricht zu ihm erstmal Klartext, was wirklich Sache ist. Nämlich, da heißt es dann, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, von Jesus. In einer Passage dieses dritten Kapitels, den wir manches Mal oberflächlich überlesen. Zumindest ist mir das mal so gegangen. Du bist der Lehrer Israels und du verstehst das nicht? Wahrlich, ich sage dir. Und jetzt sagt Jesus, wir reden, was wir wissen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. So zu sagen, hey, Nikodemus, das, was ich weiß, das, was ich dir bezeuge, das nimmst du hier sowieso nicht an. Und als Jesus so sagt, wir reden, was wir wissen, habe ich gedacht, also Jesus will dem Nikodemus ja was klar machen. Der Nikodemus weiß doch auch ganz viel. Der ist doch belesen, das ist ein ganz Schlauer. Der kennt die Vorschriften, Gottes Gesetze kennt er, die mosaischen Schriften, der kennt sie. Das ist ein schlauer Typ. Der hat was im Hirn. Wirklich, der ist schlau, da ist viel, das ist aufgeblasen. Wissen ohne Ende. Glaub mal, der weiß so viel. Aber auf diese einfache Frage hat er keine Antwort gehabt. Wissen ist wichtig. Wir reden das, was wir wissen. Darüber reden wir. Das macht uns auch sicher, wenn wir wirklich etwas wissen. Darüber reden wir. Wenn wir über etwas nicht Bescheid wissen, sollten wir möglichst schweigen, oder? In unserer Welt ist es aber so, dass wir Menschen häufig mit ganz gefährlichem Halbwissen herumlaufen und dieses kundtun und so tun, als ob wir über alles Bescheid wissen würden. Ja? Bild-Zeitungsniveau. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Die Gorch-Fock. Alle wissen genau Bescheid, was da passierte. Und der Kommandant muss abgesetzt werden. Habt ihr das mitbekommen in den Medien? Die Gorch-Fock, Schulschiff der deutschen Bundesmarine. Dort gab es ein paar Vorfälle etc. Und da wurde mir nichts, dir nichts, der Kommandant abgesetzt. Ein guter Mann, scheinbar. Aber es wurde nicht richtig aufgeklärt, was da wirklich Sache ist. Sondern erst jetzt, im Nachhinein, nachdem man den Kommandanten abgesetzt hat. Und dann wird sich rausgeredet, okay, egal, das ist Politik jetzt, nichts damit. Aber ich wollte damit nur sagen, dass wir Menschen oftmals, wir lesen einfach, oder dann, nochmal kurz zu Gorch-Fock, dann wird einfach so gesagt, Gorch-Fock, wofür braucht Deutschland Segelschulschiff? Kostet nur Geld. Und keiner kann das wirklich richtig beurteilen, warum, wieso, weshalb. Versteht ihr? Die allgemeine Meinung, sagt er dies so? Okay. Irgendjemand nicht meiner Meinung. Was, egal welche Meinung du dazu hast oder welche Meinung ich dazu habe, es geht einfach darum, dass wir manches Mal einfach gefährliches Halbwissen haben, dies zu schnell kundtun und mit der Allgemeinheit einfach so mitdrehen. Und das sollte man nicht machen. Ich leider mache das auch, ihr Lieben. Ganz ehrlich. Okay. Wissen. Wir reden, was wir wissen. Und es gibt ja so viele Menschen, die so schlau sind. Und es gibt so viel Wissen auf dieser Welt. Und wir brauchen diese schlauen Supermenschen, die brauchen wir. Und wir brauchen ganz viel Wissen. Wir brauchen die Bibliotheken, wir brauchen das Internet, wir brauchen Wikipedia, wir brauchen gute Literatur, wir brauchen Forschung, wir brauchen Studien. Wir brauchen das alles, ihr Lieben. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Aber alleine dies Wissen, das reicht nicht aus. Jesus sagt jetzt zum Nikodemus, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Das ist eine Steigerung meines Wissens. Es ist eine Steigerung meines Wissens. Die Theorie, das wird auf einmal nun real und erfahrbar. Ganz wichtig. Kleines Beispiel aus dem Leben. Ich unterrichte an einer Schule verschiedene Dinge und ich mag es sehr gerne, wenn die Leute wirklich, wirklich kapieren und richtig sehen und schmecken, fühlen, was die Theorie sagt. Zum Beispiel eine Fettexplosion. Wisst ihr, was eine Fettexplosion ist? Wisst ihr, was das ist? Wenn Fett in einer Fritteuse anfängt zu brennen. Der Laie, der nicht geschult worden ist, denkt, Feuer? Löschen? Wasser? Ja? Und dann schmeiße ich das darauf. Das aber ein Liter Wasser... 1700 Liter Wasserdampf erzeugt. Und wenn ich das da reinschmeiße, in dieses heiße, siedende Fett, ja, dann will das Wasser, das expandiert, das entfaltet sich und reißt sozusagen dieses brennende Fett in feinsten Tröpfchenform hoch. Und eine riesige Brandsäule, nicht nur eine Brandsäule, eine Brandwolkensäule entsteht. Ganz gefährlich. Wenn das einmal gemacht wird, ja, wenn du das einmal machst, dann bist du weg vom Fenster, ja. Also es sei denn, du kannst ganz schnell zur Seite hüpfen. Auf alle Fälle deine Haare, dein Gesicht, das ist verbrannt wenn ich ganz möglichst schnell wegkommst aus vom Gefahren von der Gefahr, ja, dann ist Ende im Gelände. Und dann erzähle ich denen die Theorie und dann machen wir das mal. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Fett, altes Fritteusenfett, in so einem Kochtopf, so einen kleinen Kochtopf. Und da kommt so viel Wasser rein, aus so einem kleinen Becher, wenn die Fett richtig brennt. Und dann aus sicherer Entfernung, in Bereitschaft mit Pulverlöschern, wird dieses Wasser da reingestreut, geworfen. Und dann müsste man sehen, was passiert. Und wie sie dann alle gucken. Und wie sie diese Wärmeenergie dann spüren, die von diesen Flammen kommt. Das bleibt wirklich hängen. Das bleibt hängen, wenn du das einmal siehst. Du musst das nicht unbedingt sehen. Probiert das nicht aus. Nicht ausprobieren, Jan David. Jonas, die Jungs sind ja meistens gefährdet, ne? Das sind ja immer die Pyromanen meistens, nicht? Ja. Ist doch so, ne? Die böllern gerne. Ist doch so, ne? War bei mir auch. Man kann ja noch ganz andere Sachen machen, aber erzähle ich euch nicht. Oder, zum Beispiel mit einem Rettungsboot zu fahren. Ein Rettungsboot hat einen Propeller, oder? Eine Schraube. Nicht Schraube hier. Sondern das Boot hat eine Schraube, damit sich das Boot fortbewegen kann. Und dieses Boot, damit muss man so einigermaßen umgehen können. Und die Lehrgangsteilnehmer, die sollen dann mal lernen, wie man damit anlegen kann. Und nun muss man wissen, bei einem einpropelligen Boot, wo ein Propeller ist, da gibt es einen Radeffekt. Und dieser Radeffekt, wenn ich nicht weiß, was der macht, dann kann ich sozusagen das Boot kaputt fahren oder den Boot schaden. Oder ich kann mir auch den Radeffekt zunutze machen für mein Anlegermanöver. Das ist jetzt pure Theorie. Und dann sage ich den Leuten so, jetzt macht ihr das mal praktisch. Fahrt mal vorwärts und stoppt mal auf. Gebt mal rückwärts Gas. Dann kommt nämlich der Radeffekt zustande. Und dann beobachtest du, was passiert mit deinem Boot. Nur dann verstehst du den Radeffekt richtig. Und dann bleibt das hängen. Nur dann. Und dann kannst du dir das zunutze machen. Nur durch die Erfahrung. Selber beobachten, selber machen. Wenn ich das alles erzähle, bleibt das nicht hängen. Und so ist es hier. So meint Jesus, hey, du kannst wissen, dass ich sozusagen der Messias bin. Du kannst wissen sozusagen, dass ich dein Erretter bin. Du kannst wissen, dass das, was ich rede, die Wahrheit ist. Aber du musst es erfahren. Erfahren müssen wir es. Wir müssen Gott erfahren in unserem Leben. Darum geht das. Es geht nicht darum, alles, wir sind, glaubt mal, manchmal so aufgepumpt. Können alle Geistesgaben in- und auswendig aufziehen, vielleicht auf Griechisch auch noch alles. Wirklich, aber erfahren das nicht. Wisst ihr was, das ist für mich sowas Enormes. Glaub mir, es gibt so viele Wahrheiten in der Bibel, das habe ich auch noch nicht erfahren. Aber für mich ist es so ein etwas Großes in meinem persönlichen Leben geschehen. Versteht mal, es gibt Menschen, die mit akademischen Graden ohne Ende und ich als kleiner, einfacher Mensch darf wirklich wissen und erfahren, dass Jesus Christus lebt. Ich weiß das, dass Jesus lebt. Ich, Hami Borchert. Ich habe seine Stimme gehört. Ich weiß ganz genau, dass Jesus Christus mich liebt. Ich weiß ganz genau, dass er für meine Sünden gestorben ist. Ich weiß ganz genau, dass ich ein Sünder vor Gott bin und dass ich schuldig gewesen bin vor Gott. Und ich weiß ganz genau, dass er mir dafür vergeben hat. Und ich weiß, dass ich sein Kind geworden bin. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich es erfahren habe. Wir müssen es erfahren. erfahren. Wir brauchen wieder Zeugnisse in unserem Leben. Zeugnisse mit den Erfahrungen Gottes. Wir dürfen nicht nur erzählen, das, was wir wissen, sondern wir müssen Gott erleben und erfahren. Unser Leben darf nicht gegründet sein auf eine Erfahrungstheologie. Bestimmt nicht. Es ist immer noch das Wort Gottes, aber Halleluja, Wort Gottes ist nicht nur Theorie, sondern es ist Leben und es ist erfahrbar. Halleluja. Und dass Jesus Christus lebt, dein persönlicher Erlöser sein möchte und dir ewiges Leben geben möchte und dir zeigen möchte, hey, ich werde dich von Neuem, ja, zu einer Neugeburt führen, dass mein Heiliger Geist, deinem Geist bezeugt, du bist mein Kind. Halleluja. Diese Erfahrung müssen wir machen. Und das hat der Nikodemus, dem Nikodemus klar machen wollen. Hey, Mensch, wir sprechen das, was wir wissen, und wir bezeugen das, was wir gesehen haben. Und dann sagt er weiter. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Hey, das, was ich bezeuge, nimmst du nicht an. Wisst ihr, ich muss eine Sache noch erzählen. Es gibt ja Erfahrungen, die wir machen müssen, und möglichst Erfahrungen, die wir nicht machen müssen. Wir sollen Erfahrungen machen, um davon zu lernen. Es gibt also indirekte Erfahrung und direkte Erfahrung. Die direkte Erfahrung, die wir an unserem eigenen Leben und Leib erfahren, und indirekte Erfahrung, die wir auch am Leben anderer Menschen erfahren. Das ist auch eine Erfahrung. Und schlau sind die Menschen, die auf die indirekte Erfahrung sehr aufmerksam achten und davon lernen. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe noch Fußball gespielt in der A-Jugend. Und wisst ihr was, da wurde es auf einmal richtig ätzend in der Mannschaft. Wisst ihr warum? Das hatte den Grund, weil auf einmal meine Spielkameraden anfingen, Alkohol zu trinken. Die haben auf einmal mit diesem Alkohol so ein komisches Gehabe an sich gehabt. Sie haben gedacht, männlich. Die haben sich aufgeplustert, wurden widerspenstig, großkotzig und großmäulig. Echt? Und haben rumgedröhnt. Sie haben sich echt verändert durch den Alkohol. Und wisst ihr was? Mach deine Erfahrung, mach mit Menschen Erfahrungen, die viel Alkohol trinken. Ich möchte nicht damit sagen, dass die Menschen, die viel Alkohol trinken, alle großkotzig werden. Nein, ich will damit nur sagen, dass Alkohol unser Leben verändert und uns schädigt. Schau doch darauf, Menschen, die sich nicht gegen diesen Alkohol gewehrt haben, wehren konnten, die mitgelaufen sind, mit unter diesem Kollektivzwang sozusagen einfach mitgemacht haben, wie ihr Leben wirklich zerstört wurde. Viele Jahre hast du schon mal einen Raucherhusten gehört, gesehen, Menschen, die viel rauchen, die ihren chronischen Husten nicht mehr loswerden, so richtig aus der Tiefe kommen, so richtig schleimig und ätzend. Morgens, du stehst auf. Das ist wirklich, wenn du das miterlebst und erfährst, das ist eine indirekte Erfahrung, wovon du lernen musst. Ich möchte nicht mit einem Endoskop oder wie auch immer, ja, in die Lunge hineinschauen und gucken, wie tierisch das da drin aussieht, wie dreckig. Und wie schmutzig und wie zerstört. Die Menschen haben gelitten. Sie haben gelitten. Und wir dürfen lernen daraus. Ich freue mich so darüber, dass Gott Menschen frei macht vom Alkohol. Dass Gott Menschen frei macht von den Schäden, die Alkoholiker andere Menschen durch Drohung empfangen haben, dass Gott sie heilen kann und heil machen will. Glaub mir. Richtig Befreiung schenken kann, Heilung schenken kann. Michael? Hat nichts nicht. Halleluja! Gut, du kommst noch dazu. Halleluja! Das macht Gott, das ist eine totale, reale, wahnsinnige Erfahrung. Halleluja! Dass Gott nämlich wirklich richtig frei machen kann. Was für uns manchmal so übernatürlich, unglaublich ist, das gibt's doch nicht. Doch, gibt es. Lerne aus diesen Erfahrungen, die andere Menschen in ihrem Leben machen. Wenn andere bei Rot über die Ampel fahren und sagen, das geht gut, mache ich immer so. Und du machst das. Bums. 10.000 Mark Schaden, 5 gebrochene Rippen, 10 Wochen Aufenthalt im Krankenhaus, Führerscheinentzug für 10 Jahre. Ist das eine gute Erfahrung? Kannst du darauf verzichten? Lerne aus Erfahrung anderer Menschen, besonders wenn sie zu Schaden gekommen sind. Besonders wenn andere Menschen zu Schaden gekommen sind, lerne aus diesen Erfahrungen. Du musst nicht erst diese eigenen Erfahrungen machen an deinem Leib, in deinem Leben. Wirklich lerne darauf und lerne diese Dinge. Und Jesus ist das wichtig. Hey, ich bezeuge dir hier etwas. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich Jesus Christus. Und dann geht's nämlich weiter. Ich erzähle dir Sachen hier von der Erde und die glaubst du mir nicht? Und wie viel mehr glaubst du mir die Dinge nicht, die ich dir vom Himmel erzähle? Nur einer kann das bezeugen, was im Himmel wirklich ist. Nämlich der, der auch in den Himmel hinaufgestiegen ist und vom Himmel hinabgekommen ist. Und das bin ich, der Menschensohn. Jesus bezeugt uns das, was von Gott ist, das Übernatürliche, was in der Himmelswelt ist. Das, er ist gekommen, um uns das zu zeigen. Aber wir Menschen, wir wollen es nicht glauben. Nikodemus nicht, die Pharisäer nicht. Das ist ja unglaublich, nein. Und dann baut Jesus eine wunderbare Brücke für den Nikodemus. Der Nikodemus hat auch gefragt, wie geht das? Und jetzt kommen wir zum Schlüssel, ihr Lieben. Wie geht das? Dass ich von neuem geboren werde. Wie geht das? Was muss ich denn dafür machen? Jesus, wie geht das? Und dann sagt Jesus ihm, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. Habt ihr darüber schon mal was gehört? Wer hat von Mose diese Geschichte schon mal gehört? Dass Mose eine Schlange erhöhte. Okay, dann muss ich, passt auf. Im 4. Buch Mose, im 21. Kapitel, da steht eine Geschichte. Und zwar, da geht es darum, dass das Volk Israel, die waren ja in Ägypten, die wurden herausgeführt, mussten durch die Wüste wandern, etc. Und die wurden sozusagen aus der Gefangenschaft befreit. Und nun sollten sie das Land Kanaan einnehmen. Und da begegnet ihnen sozusagen ein König, der Kanaaniter, nämlich der König Arad. Und der macht, dass das Volk Israel eine Krise hat. Die haben auf einmal Gegenwind. Hilfe! Gefahr! Hilfe! Gegen den kommen wir nicht, ging an! Und dann beten sie zu Gott, rufen sie. Wenn du dieses Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Also sozusagen, sie versprechen jetzt Gott, Gott, wenn du uns hilfst, diesen Arad zu besiegen, dann werde ich alles tun, sozusagen, was du willst. Ich werde diese ganze Stadt vernichten und ich werde ganz konsequent dir nachfolgen. Und Gott erhört ihr Gebet. und hilft ihnen. Sie besiegen ihn, sie haben einen Sieg eingefahren. Halleluja. Und dann sollen sie weiterziehen. Auf einen Umweg, die nächste Etappe, der nächste Feind. Und wisst ihr, was die dann gemacht haben, das Volk Israel? Das war nun die nachfolgende Generation, die jüngere Generation. Die haben da was ganz Schlimmes gemacht. Aber das Volk ward ungeduldig auf dem Wege. Und das Volk redete wider Gott. Gegen Gott haben sie geredet. Gemeckert haben sie. Und gegen Mose. Gegen den Pastor haben sie gemeckert. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Dass wir in der Wüste sterben? Denn hier ist weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel an dieser schlechten Speise. Da sandte der Herr, wisst ihr, was dann Gott gemacht hat? Gott hat gesagt, so, jetzt reicht's mir. Schicht im Schacht, Ende, Edeka. Euer ewiges Gemaule, eure Undankbarkeit. Jetzt richtet ihr euch gegen mich hier so auf. Wisst ihr eigentlich, was ich für euch getan habe? Gott, der macht nicht lange rum. Da steht, schaut mal, was hier steht. Gott ist zornig. Gott ist zornig. Da sandte der Herr feurige Schlangen, giftige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Gott bestraft. Gott bestraft. Feurige, giftige Schlangen. Sein Volk. Finde ich ja nicht so nett. Ist doch viel schöner davon zu hören, dass Gott so gnädig und barmherzig ist. Gott ist gnädig und barmherzig. Da kamen sie zu Mose und sprachen, oh, wir haben gesündigt. Sie haben es erkannt, dass sie Mist gemacht haben. Dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende. Und Mose trat für das Volk ein und hat zu Gott gebetet. Da sprach der Herr dann zu Mose. Mose, mache dir eine feurige Schlange und befestige sie aus Bronze sollte die sein. Aus Bronze, aussehen wie eine Giftschlange und befestige sie an ein Panier. Aha. Moses Stab, ein Panier, ein Siegesstab. Und darum eine Schlange gewickelt, eine Giftschlange aus Bronze. Das sollte der Mose machen. Und dann sozusagen befestige sie an ein Panier. Und es soll geschehen, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange, also diese bronzene Schlange, und befestigte sie an das Panier. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Gott hat auch eine Lösung. Und Gott ist barmherzig, weil wir müssen unsere Schuld erkennen. Das Volk Israel musste das erkennen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Wie Mose die Schlange auf die Siegespanier hob, so musste Jesus Christus ans Kreuz genagelt werden. Das ist ein Vergleich, das ist ein Bild. Warum denn eine Schlange? Wisst ihr, was die Schlange symbolisiert in diesem Fall? Da hängt an diesem Panier unsere Sünde und unsere Strafe und unsere Rettung. Wenn wir sie anschauen. Jesus hat, wisst ihr, was er ans Kreuz genagelt hat? deine Sünden, meine Sünden. Die hat er daran nageln lassen. Und wer wurde bestraft für meine Sünden? Jesus am Kreuz. Und wer wird gerettet? Wie geht das? Wie werde ich von neuem geboren? Was muss ich tun? Ich muss die Schlange anschauen. Nein, nicht die Schlange, ihr Leben. Ich muss mich zum Kreuz hinwenden. Ich muss Jesus erblicken. Jesus muss ich erblicken. Ich muss auf Jesus schauen. Das muss ich tun. Wisst ihr, wartet, jetzt muss ich mich meine Gedanken erstmal ordnen. Dieser Blick auf diese Schlange, wisst ihr, es war ja ein Blick, den das Volk Israel auf die Schlange geworfen hat. Und die wurden dann wirklich auch gesund. Das Gift der Sünde konnte ihnen nichts mehr anhaben. Sie haben keine Bestrafung bekommen, sondern sie haben weitergelebt. Und der Blick auf Jesus, das ist das, was mir sozusagen auch dies Leben gibt. Aber wir Menschen können gar nicht so auf Jesus blicken, weil wir ihn nicht sehen, oder? Können wir Jesus sehen? Was ist denn damit gemeint? Kennt ihr die Geschichte von Bartimäus? Der war blind. Bartimäus, der blind war, der Jesus hinterher gelaufen ist, weil er Jesus gehört hat und dann gerufen hat, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann ist er zu Jesus hingelaufen. Die Menschen haben ihn einen Weg gebahnt. Und er hat einfach nur gehorcht und er konnte nicht sehen. Er konnte Jesus nicht erblicken. Er konnte Jesus nicht erkennen. Aber er hat alles, was er war, seine ganze Person auf Jesus ausgerichtet. Er hat seine Person, seine Kraft, seine Knochen, seine Muskeln, sein Gehör, alle Sinne, die ihm blieben, auf Jesus ausgerichtet und ist dorthin gelaufen und hat gerufen, Jesus, erbarme dich meiner. Und wir werden nur von neuem geboren, wenn wir uns auch mit unserem ganzen Leben, mit unserem Herzen ausrichten und sagen, Jesus, erbarme dich meiner. Ich habe gesündigt. Jesus, ich brauche dich. Eine Lebensausrichtung. Ich habe Jesus noch nie gesehen, ihr Lieben. Noch nie, aber Jesus hat mich eingeladen. Ich habe diese Einladung angenommen. Und das ist ein unwahrscheinliches Wissen. Das ist so ein Wahnsinnsgeschenk, was Gott einem hier macht. Zu erkennen, wer Jesus ist, dass er mich einlädt, dass ich zu ihm kommen darf. Dass ich ihn erkennen darf. Und dann auf einmal mit Jesus, beginnt ein neues Leben. Wenn ich diesen ersten Schritt gemacht habe, wenn ich gesagt habe, Jesus, hier bin ich, ich komme zu dir, ich blicke auf dich, ich richte mein Leben aus auf dich. Das ist der Schritt, den du und den ich tun müssen. Wie geht das? Nimm die Einladung Gottes an, sage ja zu dem Angebot seiner Liebe. Wisst ihr, die Schlange an dem Stab, den Mose erhöhte, sie sollte erhöht werden. Wisst ihr warum? Damit jeder die Möglichkeit hatte, sie zu sehen. Jeder. Jeder sollte sie sehen. Selbst die Schwächsten. Und die, es gab sogar Menschen, die haben sich nicht die Schlange angeschaut. Sie hatten alle die Möglichkeit, gesund zu werden. Aber da war der Stolz. Nee, und weil der das gesagt hat, mache ich das erst recht nicht. Ich bin noch nicht. Und ich schaffe das irgendwie alleine. Solche Menschen gibt es. Die sagen sich, ich brauche nicht Jesus. Ich brauche schon gar nicht Vergebung der Sünden. Und jeder Mensch ist doch, ach, da wird doch höchstens schlecht gemacht. Aber ich bin noch nicht schlecht. Die anderen sind doch viel schlechter. Nein. Ich habe Gott noch nicht in mein Leben hineingelassen. Allein deswegen bin ich schlecht. Und Jesus wurde auch erhöht. Das Kreuz wurde erhöht. Der Stab, der Pfahl, an dem Jesus hing, wurde erhöht. Und jeder, der auf ihn sieht, der wird ewiges Leben haben. Jeder, der ihm vertraut, jeder, der ihm glaubt, wird ewiges Leben haben. Halleluja. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Eine Wahnsinnsbotschaft.